Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Ich habe ein Thema, über das ich gerne mit euch reden würde. Es ist wirklich ein Anliegen von mir, über Segen reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja häufig in Kirchengemeinden unterwegs. Und da ist es meistens üblich, dass man irgendwie am Ausgang steht, am Ende der Predigt und den Leuten die Hand schüttelt. Und da wünschen mir alle immer Gottes Segen. Und ich mache das auch. Ja, ich habe mich da auch irgendwie dran gewöhnt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob uns das wirklich bewusst ist, was das heißt. Also ich würde gerne, manchmal reizt mich das einfach, ich würde gerne mal die Leute fragen, was genau wünschst du mir?
Was meinst du damit? Alles Gute.
Habt ihr irgendwie eine Idee? Was ist der Segen Gottes?
Irgend so was schon ein bisschen Mystisches, ne? Also, dass Gott irgendwas Gutes macht.
Ja.
Ich wünsche dir, dass Gott...
Also auf jeden Fall positiv, ne?
Ja, doch, glaub, stimmt.
Aber Segen, das sagt ja keiner, nee, will ich nicht haben, sondern alle sind, glaube ich, froh, lächeln, sagen Dankeschön.
Vielleicht liegt die Problematik schon ontologisch, also wesensmäßig darin begründet, dass in der Bibel der Segen sehr oft erwähnt wird, aber nirgends definiert. Also ich kenne jetzt keine Stelle, wo es heißt, Segen ist Doppelpunkt und dann heißt es jetzt das und das. Ne? Ja. Sondern schon im Alten Testament und auch im Neuen wird immer wieder von Segen gesprochen, von Gottes Segen. Ja. Aber es wird nicht genau erklärt oder definiert, was es ist.
Ja, die Bibel ist halt nicht so plakativ immer.
Richtig.
Ja? Aber ich habe einen Text, den würde ich gerne mal durchlesen. Und zwar jetzt das erste Mal, habe ich den Eindruck, wo die Bibel davon redet, dass Gott segnet. Und zwar in 1. Mose 1, gleich bei der Schöpfung. Das ist 1. Mose Kapitel 1, Vers 28. Da ist davor, Vers 27, dieser berühmte Text, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und jetzt kommt's. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Segen, Gott segnet hier die Menschen. Und ich finde, da gibt es schon eine Art Definition, oder? Wie findet ihr das?
Also wenn man das, was danach kommt, als Explikation bezeichnet, von dem, was Gott mit Segen meint, dann heißt es ja unter anderem jetzt zuerst mal die Fruchtbarkeit, also die Vermehrung, die Fortpflanzungsmöglichkeit.
Genau.
Ja, aber es ist ja eigentlich so ein Auftrag, oder? Also, oder ein Befehl. Also ist das der Segen, dass er ihnen sagt, mach das? Dann werde ich auch mehr segnen in Zukunft. Und ich segne meine Frau und sage,
ja.
Mach mal.
Ich glaube, da besteht ein Unterschied. Das ist hier Gott als Subjekt. Also Gott segnet.
Und da siehst du einen Unterschied.
Gott kann das offensichtlich. Das ist dann nur die Frage, können wir uns untereinander segnen oder können wir uns lediglich den Segen Gottes zusprechen? Also, dass der Autor des Segens eigentlich immer Gott ist. Das ist so mein Empfinden, wenn ich die Bibel lese. Ich meine, es haben sich auch Leute in der Bibel gesegnet, haben sich Segen zugesprochen, aber ich glaube, es war immer abhängig von Gott oder ist immer abhängig von Gott.
Also was ich auf keinen Fall aus der Bibel entnehmen würde, obwohl es vielleicht manchmal so klingt, ist so dieses magische Verständnis, das du ja aufgezählt hast. Ja? Also nach dem Motto, der Segen ist so ein Geheimspruch, so eine Zauberformel. Ja,
genau.
Und dann, wenn ich die ausspreche, dann muss was passieren oder was besser werden. Ja? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ja? Auch wenn man manchmal vielleicht den Eindruck hat, dass es so benutzt wird. Ja? Ich denke zum Beispiel an diese Begebenheit Jakob Esau mit dem Erstgeburtsrecht. Und am Schluss streitet er sich sogar mit dem Vater. Sagt, Vater, hast du keinen zweiten Segen für mich? Ja, als ob das jetzt nach dem Motto, ich einmal ausgesprochen, ist er weg. Ja, ne?
Genau.
Aber das klingt ja fast
so. Das klingt fast so. Ja, das klingt fast so. Aber ich kann es mir schwer vorstellen, dass Gott das so intendiert hat. Ich glaube, dass Segen immer geknüpft ist an die Begleitung Gottes.
Ich meine, wenn ich hier den Text in dem Schöpfungsbericht nehme, dann habe ich den Eindruck, wir haben das ja in einer der letzten Sendungen auch mal thematisiert, dieser Garten, den Gott schafft, wo er den Menschen hineinsetzt. Und es kommt ja hier auch, mehret euch und füllet die Erde. Also mein Eindruck ist, dass der Segen auch beinhaltet, Gott schafft einen Raum, wo dieser Segen sich manifestieren kann. Also wo der Mensch tatsächlich dieses Wohlergehen, so könnte man es ja auch übersetzen, ja, dieses Wohlergehen erlebt. Und wenn ich so die Geschichte Israels mir anschaue, dann kommt das doch sehr stark durch. Sie sollen wieder ins Land kommen. Ja, wenn ich jetzt Abraham zum Beispiel nehme, das ist Kapitel 12, wo dann Vers 2, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, du sollst ein Segen sein. Ja, und dann Vers 7, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und es geht eigentlich die ganze Zeit immer darum, dass dieses Volk, das von Abraham kommt, einen Ort hat, ein Land hat, in dem sie sich entfalten können. Der Segen ist sehr stark damit verbunden, ist mein Eindruck.
Aber vielleicht auch die Nachkommen. Also ich meine, das hatten wir hier, er segnet die, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und hier sagt er segnet ihn und ich will dich groß machen. Oder deinen Namen, okay, das sind vielleicht noch nicht die Nachkommen, das könnte auch nur der Namen sein. Aber auch bei ihm wird ja oft der Segen mit der Nachkommenschaft verbunden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist oder nur in diesen zwei Fällen.
Kann es nicht sein, dass der Segen ein Überbegriff ist? Also ein Überbegriff für alles das, was Gott einem an gnädiger oder gütiger Zuwendung schenkt. Mhm. Mhm. Und das kann natürlich die Nachkommenschaft sein, das kann das Land sein, das könnte auch Reichtum sein, das kann auch Gesundheit sein, das kann auch Gelingen sein für irgendein Vorhaben, das ich habe. Also ich glaube, der Segen ist so ein Containerbegriff für die gnädige Zuwendung Gottes, der dir Gelingen schenkt, in welchen Bereichen auch immer.
Also ich versuche mir so persönlich vorzustellen, als hörender Objekt zu sein des Segens Gottes. Ja. Also ich stelle mir vor, wäre ich diese zwei Menschen, die jetzt in der Schöpfungsgeschichte dargestellt werden, und Gott segnet sie und spricht zu ihnen, und wäre ich Empfangende, auch wenn das Wort jetzt in dem Sinne nicht ausgesprochen wird. Das heißt, er segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Also ich habe zum einen den Eindruck, dass sich was Gutes vermehren soll, aber als Hörender habe ich den Eindruck, da schaut mich jemand gütig an und will mir Gutes und wendet sich mir zu. Und ich finde es auch interessant, dass dieser Segenzuspruch eigentlich bereits am 5. Schöpfungstag bei den Tieren vorkommt. Ich glaube, es ist hier in Vers 22, Kapitel 1, noch im ersten Buch Mose. Da heißt es nachdem Gott die Fische und die Vögel und so gemacht hat, dass Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch. Genau. Also ich empfinde das schon als eine Zuwendung Gottes, der mir Gutes will, ja, als Hörende. Und da bin ich noch gar nicht bei dem Gedanken, was verbindet sich jetzt alles damit? Ja? Okay, es gibt die Vermehrung oder das Land, dieser Raum, wo sich das entfaltet in der Tat. Aber erstmal so auf rudimentärer Ebene empfinde ich da eine Zuwendung Gottes mir gegenüber, der sagt, sei gesegnet. Oder also da kommt etwas rüber an Wohlwollen von Gott. Also das ist für mich so als Hörender betrachtet.
Und da steht auch für mich der Eindruck, dass das notwendig ist. Also als würden die Empfangenen, ich sage jetzt mal so, darauf warten müssen, dass Gott segnet. Und wenn er segnet, dann geht es weiter. Dann passiert tatsächlich etwas. Dann empfangen sie diese Güte und dieses Wohlergehen.
Und da bin ich auch vielleicht auch bei der Frage, wenn mir jemand Segen zuspricht nach dem Gottesdienst oder wo auch immer. Es mag nicht durchdacht sein und ich mag auch nicht alles erfassen, was da so passiert. Und es mag auch ein Wort sein, das sich so verselbstständigt hat in der Sprache.
So wie guten Tag.
Ne? Genau, wie guten Tag. Aber es ist was Positives, es ist ein Zuspruch. Ja. Der auch etwas mit einem macht, wenn man es spricht oder wenn man es hört, auch wenn er jetzt nicht in der Zwischentür und Angel jetzt nicht in der Tiefe ausgesprochen wird. Also da ist die Gefahr, dass sich das verflacht mit der Zeit, aber als ein Wort, Gottes Segen, keine Ahnung, was das ist, aber es ist was Gutes. Ja? Das ist etwas, was mir gut tut.
Was du jetzt sagst, bringt ja schon wieder die Frage zurück, ist der an sich wirksam? Ja, als Sprechakt oder ist er gekoppelt an die Beziehung zu Gott und Gott muss das letztlich ausführen.
Da passiert was neben dem, ah, da ist jemand, der will was Gutes für mich. Ich fühle mich gewertschätzt von dem, der mir da den Segen wünscht.
Jetzt kommt ja noch eine Dimension dazu. Mein Blick fällt hier gerade auf den Vers, den wir gerade gelesen haben, in Kapitel 12 bei Abraham. Da heißt es nämlich, nachdem Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann in Vers 3 am Ende, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und am Anfang von Vers 3 steht noch, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Das würde ja implizieren oder ganz deutlich zum Ausdruck bringen, wir können Segen sein. Also eben haben wir gesagt, eigentlich ist es abhängig von Gott. Gott ist derjenige, ich kann höchstens Segen zusprechen. Aber wie versteht ihr jetzt diesen Vers oder diese beiden Verse? Wie segne ich denn andere oder wie bin ich ein Segen?
Also ich würde es in Ableitung sehen zu dem, was ich gerade gesagt habe über Gott. Wenn der Segen ein Containerbegriff dafür ist, dass Gottes Zuwendung oder Gottes Güte den Menschen so begleitet, dass es zu einer Verwirklichung der Absichten kommt, also Nachkommen oder Land oder die Geschenke, die man bekommt oder die Möglichkeiten der Entfaltung, dann kann das natürlich auch parallel der Mensch machen, mit anderen Menschen auch. Er kann den anderen Menschen auch unterstützen, begleiten, ihm Geschenke geben, ihm Ermöglichungsräume schaffen, dass er sein Potenzial entfalten kann, denke ich, das ist sicher auch möglich durch die Art und Weise, wie ich jemand anderem zum Segen werden kann.
Das heißt also, ich könnte Gott als Vorbild nehmen und auch so handeln wie er. Ja. Obwohl ich es natürlich nicht in derselben Form tun kann.
Richtig, natürlich.
Weil meine Ressourcen sind ja begrenzt. Ja. Mhm. Ich kann ja nicht den Segen austeilen, den Gott austeilen kann.
Mhm. Also ich würde das auch in dem Sinne begreifen, dass man jemandem Gutes zuspricht. Mhm. Also so würde ich diesen Abschnitt begreifen. Die Menschen, die dir Gutes zusprechen, jetzt kommt ja auch in der Geschichte, konkretisiert sich ja, dass er in ein neues Land zieht, wo er ganz neu anfängt. Also es ist eine geerdete Situation eines Menschen, der in der Tat auswandert und woanders hingeht und nicht weiß, wie ihm die Menschen gesonnen sein werden, wenn er sich ganz neu zurechtfinden muss. Ja. Und da empfinde ich das auch so, dass Gott ihm in dieser Reise, die ihm bevorsteht, zusichert, dass er ihn segnet und dass die Menschen, die ihm Gutes zusprechen, ja, auch, dass ihnen Gutes geschieht, wohingegen die Menschen, die ihn fluchen, und das jetzt nicht als Fluchwort, sondern die sich ihm entgegenstellen oder die, ja, die ihm diesen Raum nicht bieten, hindern als Ausländer, sage ich mal, wo er nur anfängt, wird Gott eben wirksam sein und ihm den Schutz geben, den er braucht. Ja. Also auch hier nicht so formelhafte Geschichte, so weder beim Segen noch beim Fluch, sondern Gutes zusprechen und Schutz.
Wobei diese, Jens hat es vorhin schon angesprochen, mit dem magischen, der magischen Vorstellung, die ja so in der Bibel eigentlich nicht verankert ist. Ich habe das erlebt, ich war vor vielen Jahren in der ehemaligen Sowjetunion, also in einer der Teilrepubliken, da in der Nähe von China, Kirgisien, habe da Vorträge gehalten. Und ich hatte sowas noch nie erlebt, dass Leute, vor allem Mütter mit ihren Kindern, auch mit kranken Kindern, Hirntumore etc., zu mir kommen und mich bitten, dass ich ihre Kinder segne. Ja. Das war für mich völlig konsterniert, weil ich das überhaupt nicht gewohnt war. Und da habe ich dann gemerkt, das ist schon, ich meine, das ist orthodoxer Hintergrund von den Leuten dort. Mhm. Da ist schon, das scheint uns aber irgendwie auch zu liegen, dieses magische Verständnis. Ja. Da ist jemand, den anerkenne ich, der steht vorne auf der Bühne. Das heißt, der ist wie ein Gesandter von Gott, der redet ja auch von Gott. Ja. Das ist so eine Art Priester. Und wenn der jetzt meinem Kind die Hand auflegt, womöglich noch, und es segnet, dann wird es wieder gesund oder es wird wieder besser. Und ich hatte also schon ziemliche Mühe, deutlich zu machen, dass ich meine Rolle so nicht sehe.
Also ich bin froh, dass du darauf zurückkommst, denn ich denke, es ist wichtig, da auch ein bisschen näher darauf zu blicken, dass man auch hier nicht, wie man so schön sagt, das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, vor lauter Sorge, dass man ein magisches, dingliches Verständnis von Segen hat, was aus meiner Sicht eher auch nicht zutrifft aus biblischer Perspektive. Sollen wir doch nicht denken, dass der Begriff Segen sich in unseren Kategorien fassen lässt. Mhm. Ja? Das ist auch vorhin angedeutet worden. Mhm. Da geht etwas über unser Verständnis hinaus, was diesen Begriff ausmacht. Ja? Und auf elementarer Ebene, wenn wir diesen Begriff hören, natürlich mit Herz gefühlt, und aussprechen, passiert, glaube ich, mehr als das, was wir mit unserem Verstand erfassen können. Ja? Mhm. Und ich glaube, diese Dimension ist auch da. Mhm. Auch die Dimension des Segens, die sich uns eben entzieht. Ja? Mhm. Wo Gott ja letztlich auf wundersame Weise wirkt oder wo ein Begriff, den ich auch an der Kirchentür oder woanders höre, insofern er vom Herzen stammt und ich den Begriff auf mich wirken lasse, passiert, glaube ich, mehr als das, was der Sprecher oder der Hörende da erfasst. Ja? Mhm. Und diese Dimension, glaube ich, ist auch wichtig. Mhm. Ja? Ja.
Ich stimme dir voll zu. Ich kann auch gut mitgehen, wenn du sagst, Gott wirkt. Ja? Mhm. Ich glaube, das Problem an der Magie oder am magischen Verständnis ist das Entpersönlichen. Ja? Also Magie wäre ja dann, wenn eben etwas unpersönliche Kräfte wirken und so weiter. Mhm. Ja? Aber in der Also ich glaube schon, dass da mehr ist als nur das, was wir vielleicht sehen, das Irdische. Ich glaube aber, dass das immer rückbezogen ist auf Gott. Also Gott wirkt. Ja? Mhm. Das ist der Unterschied zum magischen Verständnis.
Jetzt ist ja die Frage, können wir, weil gerade von dem Verständnis redest, können wir das triggern? Ich meine, das ist ja auch so eine Vorstellung. Mhm. Das heißt, du hast recht, die magischen Kräfte sind nicht persönlich eigentlich. Aber ich kann sie vielleicht auslösen. Was macht denn ihr mit dieser Rede des Mose? Ihr kennt sicherlich alle diese Rede am Ende seines Lebens, wo er dieser berühmten Rede Segen und Fluch vorlegt. Mhm. Und wo er den Israeliten ganz klar sagt, wenn ihr das macht, dann wird Gott euch Segen geben. Wenn ihr das nicht macht oder das Falsche macht, dann werdet ihr Fluch erleben. Mhm. Mhm. Das heißt, der Segen ist abhängig von meinem Verhalten. Du hast, glaube ich, irgendwas von Beziehung gesagt, Beziehung zu Gott. Aber wie gestaltet sich das? Wäre das auch so eine Vorstellung, die da ist, die ihr auch vielleicht irgendwie feststellen könnt? Wenn ich Wohlverhalten zeige, dann segnet mich Gott? Ist das so? Kann ich das aus der Rede des Mose schließen?
Das wäre ja wieder so ein Automatismus, nur auf der anderen Seite diesmal. Ich glaube nicht in dem Sinne nach dem Motto, ich schmeiße eine Münze in den Automaten und dann kommt unten das raus, was ich will. Sondern ich glaube, du hast ja auf 5. Mose 28 jetzt abgestellt auf die Segen- und Fluch-Verheißungen vor dem Einzug ins verheißene Land. Genau. Und das war ja ganz bewusst in den Kontext gestellt. Das war in den Kontext gestellt, dass das Volk auserwählt ist von Gott als Bundesvolk und dass sie von ihm einen Auftrag haben, so zu leben, wie Gott das ihnen in den vorigen Geboten bestimmt hat. Und ich glaube, Segen und Fluch bezieht sich eben darauf, dass Gott sagt, wenn ihr das so macht, wie wir es im Bund verabredet haben, dann unterstütze ich euch, dann wird auch das Positive daraus folgen. Und wenn ihr euch dagegen wendet, dann müsst ihr auch die Konsequenzen dieses Verhaltens tragen. Also das ist gegründet in dem, was vorher festgelegt worden ist. Es ist nicht einfach so aus der Luft, die Segen und Fluch.
Ich lese mal die ersten beiden Verse hier. Ist gut, dass du es erwähnst. 5. Mose 28 ist der Text. Wenn du nun, Verse 1 und 2, wenn du nun der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr dein Gott zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und weil du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen, Doppelpunkt, dann werden sie aufgezählt. Mhm. Ja?
Es ist für mich aber was ganz anderes als das, worüber wir vorhin gesprochen haben, weil hier ja Gott wieder, also wären wir vielleicht wieder bei dem ersten Mose-Schöpfungstext, ja. ne? Hier ja. ist Gott jemand und er sagt ziemlich genau, worin das besteht und er ist auch der Garant. Also es sind eigentlich Versprechen, Verheißungen, das kann man ja als Mensch, also so ein Segen könnte man jetzt als Mensch gar nicht aussprechen. Der von Menschen ausgesprochene Wunsch ist ja wesentlich, ja, vager, sag ich mal so. Ne? Also du würdest jetzt nicht sagen zu den Müttern da in Kirgisien, so, ich segne jetzt das Kind und dann wird es gesund werden. So, das könnte Gott machen. Ja? Aber wir, also ich weiß nicht, ob jetzt da der Segen der gleiche ist, den wir meinen, wenn wir uns Gottes Segen wünschen oder wenn wir segnen oder wenn die Glaubensväter im Alten Testament, wenn sie segnen. Ja? Aber das beantwortet nicht deine Frage.
Ja, es gibt eben Leute, ich habe das immer wieder gehört, höre das immer wieder, die sagen, ich glaube, dass Gott mich momentan nicht segnen kann, weil ich nicht im Einklang bin mit seinem Willen. Also das heißt, das würde bedeuten, es gibt eine Abhängigkeit. Es würde wieder auf die Beziehung abziehen. Mhm. Also die Beziehung muss okay sein, dann segnet Gott. Also der Mensch muss auch bereit sein, den Segen zu empfangen. Mhm. Wenn er jetzt, das ist wie in einer menschlichen Beziehung wahrscheinlich, wenn ich nicht in einer guten, gesunden Beziehung bin, dann kann ich, wenn die Vertrauensbasis nicht da ist, dann kann ich auch nichts empfangen vom anderen, oder? Vielleicht erwarte ich dann auch gar nichts vom anderen, keine Ahnung.
Und genau da wird es für mich in der Tat spannend oder auch irgendwie komplex. Denn dadurch stellt sich ja die Frage, wie viel Kausalität ist da und wie viel nicht. Mhm. Also einmal ist ja diese Kausalität der Beziehung des Gebenden und des Empfangenden. Das heißt, jetzt mit dem Text zu arbeiten im 5. Buch Mose, wenn sie auf Gottes Stimme hören, nach seinen Geboten leben, nach dem, was er ihnen an Gutes weitergibt, wenn sie sich danach ausrichten, werden sie eben Gutes erleben und das Gute kann wachsen. Also es gibt diesen Part von ihnen, wo sie gefragt sind, sozusagen, ja, danach zu leben. Oder ein Abraham, der auch auswandern muss, hingehen muss. Also es gibt diesen Beziehungsaspekt und den Aspekt des Menschen, der etwas tut, damit er Empfangender sein kann aus der Beziehung heraus. Aber ich persönlich glaube, wenn wir das nur auf dieser Ebene betrachten, dass da was fehlt. Ja. Ich glaube, es gibt auch die Ebene der Nicht-Kausalität. Mhm. Das würde ich persönlich nennen, der Zuwendung Gottes, die etwas auch in einer Art und Weise ermöglicht, was sich dem Menschen entzieht. Also wenn ich jetzt die Schöpfungsgeschichte nehme, seid fruchtbar und vermehrt euch, das Leben entzieht sich uns. Ja? Wir können zwar jetzt irgendwie heiraten und irgendwie uns danach ausrichten, dass wir Kinder bekommen oder was auch immer.
Ja? Das hast du schön gesagt.
Ja, geht alles. Ja? Aber das Leben an sich, das da ist und das weitergegeben wird, bleibt ein Geheimnis. Es entzieht sich uns. Mhm. Und auch hier in der Geschichte mit dem Volk, glaube ich, dass da auch eine Nicht-Kausalität ist. Also die Art und Weise, wie Gott sie gedeihen lässt und wachsen lässt, sie sich weiterentwickeln, geht auch über das hinaus, was sie als Antwort auf diese Beziehung geben. Mhm. Also es gibt, glaube ich, in dem Segen Gottes eine Dimension, die sich den Menschen entzieht und dennoch gedeihen schafft, also Kausalität und Nicht-Kausalität.
Also es gibt ja auch diesen Text, Gott lässt die Sonne aufgehen,
genau.
Gerechte und Ungerechte.
Matthäus 5, Vers 45.
Also das würde ja dann dem entsprechen, was du gerade gesagt hast.
Aber dann wäre das ja auch wieder ein Hinweis darauf, dass ich, mal flapsig ausgedrückt, den Segen als Containerbegriff definiert habe. Mhm. Dass ich sage, da ist alles drin, da ist sowohl die Konsequenz drin, die sich ergibt, wenn ich mich nach Gottes Geboten halte, also das Positive, das Förderungsfähige, aber auch das Eingreifen Gottes, dass ich eben nicht festmachen kann, das eben auch so wirken kann, dass es nicht feststellbar ist und was mich fördert und zur Entwicklung bringen kann.
Ja. Also ich würde durchaus da sagen, vielleicht Gott lässt Leben gedeihen. Ja, ja. Denn das Interessante ist auch, dass dort, wo Menschen auch ihren Weg gehen, es gibt ja auch diese Geschichte von Abraham und seiner Frau Sarai und die Hagar. Mhm, und irgendwie, es war jetzt nicht so geplant, aber Gott segnet den Sohn, Gott segnet Ismael, Gott segnet dort, wo Leben ist, auch wenn sie irgendwie unter unglücklichen Umständen auch mit dieser Selbstversperrung einhergeht, auf die du vorhin angespielt hast. Also was passiert dort, wo Menschen sich versperren. Aber auch da habe ich den Eindruck, dass Gott durchdringt und Leben ermöglicht. Und wenn man das nur auf der Ebene der Kausalität sieht, wäre das ja nicht drin. Ja.
Richtig, also, aber die Frage von Winfried war ja, ging ja eher in die Beziehungsrichtung. Ne? Ja. Also gibt es eben Segen auch außerhalb oder ohne diese Beziehung zu Gott?
Man könnte auch sagen, gibt es Segen nach dem Gießkannenprinzip?
Ja, ja, und ich glaube schon. Also du hast ja den Text gerade genannt, in Matthäus 5, wo Jesus sagt, Gott lässt Regen und Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Genau. Ne? Also es gibt auch den Aspekt des Gedeihens, gibt es auch unabhängig von der Beziehung zu Gott. Also Gott schenkt Gedeihen auch denjenigen, die nicht eine Beziehung zu ihm wünschen oder diese abbrechen oder so. Ja. Die Frage ist natürlich nur, was heißt denn das für Menschen, die bewusst Beziehungen zerstören oder die bewusst durch Sünde Beziehungen einschränken zu Gott? Ja.
Auf der anderen Seite gibt es diesen Text, ich wollte ihn jetzt gerade suchen, habe ihn nicht gefunden, wo Gott aber ja auch sagt, einmal spreche ich über ein Volk, dass ich es segnen will, aber wenn sich quasi das Volk verändert oder also die Geschicke der Nation, dann kann ich das auch umkehren. Ja? Und genauso der Fluch oder die Zerstörung kann auch umgewandelt werden. Vielleicht sind aber auch Völker, gerade im Alten Testament, nochmal eine andere Geschichte als der Einzelne. Ja? Das kann man vielleicht auch nicht notwendigerweise gleichsetzen, aber zumindest ist da die Möglichkeit ganz klar erwähnt, dass Gott Segen ausspricht, geben will, verheißt und dann aber das Verhalten des Gegenübers das nicht nur unmöglich macht, sondern sogar ändert.
Ja. Ich habe mir gerade überlegt, wenn du, Simrit, mir Gottes Segen wünschen würdest, dann habe ich so, nach dem, was wir jetzt festgestellt haben, die Vorstellung, dann wäre eine adäquate Antwort darauf, danke, ich möchte bereit sein, diesen Segen zu empfangen. Versteht ihr? Also ich möchte diesen Segensspruch eigentlich als eine Ermutigung, als einen Ansporn nehmen, dass ich tatsächlich auch bereit bin, ich würde mal sagen, den vollen Nutzen dieses Segens zu haben. Ich glaube, wenn wir jetzt so Gießkannenprinzip meinen, da habt ihr vollkommen recht, über Gerechte und Ungerechte, die können aber wahrscheinlich, weil sie sich dessen nicht bewusst sind, gar nicht den vollen Nutzen aus diesem Segen ziehen. Weil sie sich nicht dessen bewusst sind, was das in ihrem Leben alles bedeuten kann. Ja, was Gott eigentlich in ihrem Leben erreichen will, wovon sie keine Ahnung haben.
Und trotzdem haben wir diesen Aspekt der Strafe Gottes oder des Fluches, auch in dem Text, Jeremia 18 ist das, was du gerade genannt hast. Wenn Gott sagt, einmal rede ich über ein Volk oder ein König, es auszureichen, niederzubrechen, zugrunde zu richten. Vers 7 folgende. Und dann sagt er, wenn es aber umkehrt, die Beziehung zu mir sucht, dann kommt das Glück und umgekehrt auch, wenn ich ein Volk oder ein Königreich bauen möchte, gedeihen und so weiter, tut es aber, was in meinen Augen böse ist, indem es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen zugesagt habe. Also dann dreht Gott seine Absichten um, je nach Handlung. Also dieser Aspekt des Handelns Gottes, dass er derjenige ist, der den Segen gibt, der kommt ja, denke ich, ganz stark zum Tragen. Und das Handeln Gottes lässt sich eben auch durch menschliches Handeln beeinflussen. Also da gibt es eine Reaktion, einen Zusammenhang.
Aber ich frage mich halt schon immer noch so, ich bin immer noch so bei den Isaak und Jakob und Josef und so weiter. Ne? Kann man das Handeln Gottes, also der Mensch kann empfangen oder ablehnen den Segen, aber kann man ihn auch, also bringt es was, das jemand anderem zu wünschen oder segnet Gott nicht sowieso? Das ist ja so meine Frage. Ne? Ich wünsche dir Gottes Segen. würdest auch sagen, ja, ich glaube, das macht er schon. Also was ist der Wunsch einfach dann eher was von mir? Ich drücke aus, dass ich dir das wünsche, was Gott sowieso macht. Oder, also im Alten Testament scheint da was zu passieren, weil er sagt, ich habe es jetzt schon dem anderen gewünscht, sorry. Ja, also,
ja, aber ich glaube, es sind so zwei Ebenen. Also diese vermeintlich, diese Anwendung von Isaac, auf die du anspielst, wonach er sagt, er kann jetzt den Esau nicht mehr segnen, weil er den Segen schon ausgesprochen hat. Das können wir auch durchaus begreifen, dass es diesem Menschen im Alter und durch die unglücklichen Umstände, die dazu geführt haben, bewusst wird, so sollte es sein. Ja? Also ich habe das nur festgemacht, wogegen ich mich womöglich jahrelang versperrt habe. Deshalb gehört jetzt dem Jakob den Segen und den kann ich nicht rückgängig machen. Also vielleicht womöglich auch weniger im magischen Sinne, sondern als vielmehr, so sollte es sein.
Das war
ich
habe
mich
Plan.
Nicht darauf ausgerichtet. Ja. Aber grundsätzlich würde ich schon persönlich sagen, es ist eine Sache, über den Segen als Prinzip oder als Konzept zu sprechen, ist eine andere, in die ganz konkreten Bedingungen hineinzuschauen, unter denen Segen ausgesprochen wird. Und ich würde persönlich tendieren und sagen, wer spricht welchen Segen zu wem aus? Ja. Also da nochmal, Schöpfungsgeschichte, da entsteht etwas, Segen wird zugesprochen. Und Abraham ist ein Reisender, er soll in der Tat jetzt ausreisen. Und da wird ihm in dieser Situation hinein Segen zugesprochen und letztlich auch Schutz. Und immer auch verheißen, von ihm soll Segen ausgehen. Also ich denke, es hilft hinzuschauen, wo spricht Gott Segen zu oder wo sprechen Menschen Segen zu. Also jetzt in dem Fall von Abraham, wenn er dann irgendwo hinkommt, sind Menschen, die ihn segnen. Und ich würde persönlich verstehen und sagen, die ihm Gutes wollen, die ihn aufnehmen in ihrer Community oder sagen, es ist ein guter Mann. Er soll hier Gras haben für seine Schafe oder so. Ja, also. Und die sprechen ihm Gutes zu. Und da kommt für mich dann so das Element, unter welchen Umständen wird Segen ausgesprochen und inwieweit kann die Person, die da ist, das fassen oder stellt sich dem entgegen. Und was gibt das dann für Konsequenzen? Ja, das war mit dem Volk Israel. Also wenn sie sich danach ausrichten, was passiert? Wenn sie sich nicht danach ausrichten, gibt das ja auch Konsequenzen. Und wir gehen jetzt nicht darauf ein, was bedeutet, dass Gott einen Fluch ausspricht. Oder so steht ja auch da eine schwierige Frage. Aber was gibt das dann so für Dynamiken, je nachdem, wo jemand dem Segen, wie ihr sagt oder wie du sagst, Raum gibt oder eben nicht Raum gibt. Und was gibt es für Dynamiken, die in die gute oder in die weniger gute Richtung führen? Und dieser Konkretisierung hilft, glaube ich.
Vielleicht nochmal anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, die Unterscheidung zwischen Gott, der segnet, und dem Mensch, der segnet. Ja. Ich kann vielleicht mir vorstellen, dass das auch bei Jakob und Esau oder Isaak hier, Jakobs Betrug, eine Rolle spielt. Ich habe den Eindruck, dass der Segen bei dieser Geschichte in 1. Mose 27 mit diesem Erstgeburtsrecht, dass der sehr stark verknüpft ist mit der menschlichen Form des Segens. Dass das Erstgeburtsrecht, also diese damals so eine Erbschaftsregelung, dass der erste Sohn alles bekommt und auf den sozusagen das Gute und die Familientradition und so läuft, dass das hier gemeint ist. Und dass Esau praktisch nur einmal, nämlich einmal dem Erstgeborenen dieses Erstgeburtsrecht als gute Begleitung, als Segen mitgeben kann. Und ich habe den Eindruck, dass das, wenn es ausgesprochen wurde und der Segen praktisch das Erstgeburtsrecht an den Sohn übergeben wurde, das war vorbei. Es gibt nur einmal ein Erstgeburtsrecht.
Weil diese ganzen wirtschaftlichen Dimensionen
und sozialen drin Faktoren hingen. Drin hingen und so weiter. Ja, und rechtlichen Faktoren. Möglicherweise erklärt das den Text hier auch. Ne?
Naja, bei Josef, da kreuzt dann irgendwie die Hände und legt die linke auf den Erstgeborenen und dann ist auch irgendwie kritisch. Also das könnte alles so in diese Kategorie fallen. Das da.
Wir haben ja vorhin darüber geredet, wie definiert man denn überhaupt Segen? Was sagt die Bibel dazu? Also ich glaube, wir müssen auf den berühmten aaronitischen Segen zu sprechen kommen, der ja auch in Gemeinden, Kirchengemeinden heute oft zitiert wird, am Ende des Gottesdienstes zum Beispiel. 4. Mose 6. Das ist ja eine Anweisung, die Mose bekommt für Aaron und seine Söhne. Vers 22 und dann Vers 23. Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Das ist ja interessant, diese Kombination. Wenn ihr sie segnet und sofort als nächstes kommt, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Da wird ja schon einiges gesagt, was Segen ist, oder? Ich meine, behüten, also wenn Gott segnet, dann, wenn ich mal diesen Parallelismus nehme, dann würde es ja das erklären. Wenn ich das jetzt als explikatorisch nehme, ja, also Gott behütet jemanden, das ist ja ein schönes Bild, das hier gebraucht wird, dann er lässt sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Also Angesicht leuchten heißt ja Zuwendung. Ja, das wird er dann nochmal im Parallelismus wiederholt. Hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und dieses Shalom, das ist ja nicht nur, wie wir alle wissen, Abwesenheit von Auseinandersetzung, sondern das ist ja dieses Rundum-Paket. Ja, du hast vom Containerbegriff geredet. Frieden ist auch so ein Containerbegriff. Da gehört alles dazu. Ja, Wohlergehen, Wohlstand auch, ja, so Prosperität Israel. Ja. Es gelingt ihnen, sie werden ins Land kommen, sie werden Land haben, es wird fruchtbar sein, sie werden sich davon ernähren können und so weiter. Es wird ihnen gut gehen. Also Segen heißt, es wird dir gut gehen.
Ja.
Das heißt dann, wenn es mir nicht gut geht, bin ich nicht gesegnet?
Vielleicht so zu dieser Erwähnung, so sollte die Söhne Israel segnen. Ich finde es schon bezeichnend, dass ihnen gesagt wird, wie sie und was sie sagen sollen. Und dann heißt es wiederum, und ich werde sie segnen, in Vers 27, so sollt ihr sie segnen, in dieser Formulierung, und ich werde sie segnen.
Ich werde sie segnen, ja.
Und da habe ich so für mich den, ja, den Eindruck, dass abgesehen von dem Inhaltlichen, den du ausgeführt hast, ja, Gott, der sein Angesicht auf sie leuchten lässt und ihnen in Gnade begegnet, ihnen Frieden gibt. Es geht ja durch und durch. Ja? Also wenn das Segen ist, will ich ihn auch haben. Halt so, ja? Dass im Zusammenhang damit aber auch eine Art und Weise des Segens hier irgendwo vorgeschrieben wird. Ja? Und da stellt sich mir wiederum dann so die Frage, was passiert im Akt des Aussprechens, jetzt in dem Fall durch Aaron oder jetzt durch uns, wenn wir diesen Segen weitergeben. Was geschieht im Akt des Aussprechens und des Hinhörens, wenn Gott auch diese Worte sozusagen auch ihnen mitgibt? So sollt ihr sie segnen. Und da glaube ich, ist also dieses Moment des Sprechens und des Hinhörens, in dem Gott wirksam ist, wo sich das aber dann zeigt, ja, in welcher Form. Aber in diesem Augenblick ist was. Aber zu der Frage, die du stellst, wie ist das, wenn Gott, oder wie hast du das formuliert?
Wenn es mir nicht gut geht, bin ich dann nicht gesegnet.
Ja. Genau, die Antwort überlasse ich mal den anderen. Frage,
auch eine andere Art der Kausalität. Ja.
Ja. So.
Oder der Folge, der Konsequenz.
Und deswegen bin ich da auch mit dem Segen ein bisschen vorsichtig, weil wer alles immer als Segen darstellt, der hat in der logischen Schlussfolgerung dann ganz schnell immer den Fluch am Hals. Also es passieren meiner Einschätzung nach Dinge auf der Welt, die einfach passieren. Ja? Und natürlich kann ich mich bei Gott bedanken für das Gute und kann froh sein darüber. Aber wenn ich das alles immer so aktiv als da hat Gott wahrscheinlich wirklich die Fäden in der Hand gehabt und hat das alles so gelenkt, dass es jetzt mir gut geht. Und wenn es mir dann schlecht geht, dann muss ich mich eben fragen, war das auch Gott? Ja.
Und es gibt ja auch dieses Wohlstandschristentum.
Oh ja.
Ja, wo also ganze nicht, Kirchen, auch gerade in Amerika, ja, ist das wirklich als Lehre erhoben. Ja, der Segen Gottes drückt sich darin aus, dass du genug hast. Dass du also Besitz hast, dass du Reichtum hast. Mhm. Ja, und der arme Schlucker daneben fragt sich dann, warum bleibt der Segen bei mir aus? Also es ist auch eine gefährliche Geschichte, das so gleichzusetzen. Mhm.
Vielleicht geht es hier um den Augenblick dieses Denkens der Verfügbarkeit. Ich denke, wenn wir Segen mit Verfügbarkeit verbinden, können wir uns entweder gesegnet fühlen, wenn es uns subjektiv empfunden gut geht, oder ungesegnet fühlen, wenn es uns aus welchen Gründen auch immer schlecht geht. Ja? Aber da geht man ja davon aus, dass wir das in der Hand hätten. Aber wenn der Segen in der Hand Gottes ist und wir davon ausgehen, dass er uns grundsätzlich wohlgesonnen ist, können wir zumindest, wenn es uns nicht gut geht, davon ausgehen, seine Zuwendung ist kein Abbruch getan, aber in meinem Erleben muss ich dann hinschauen, was trägt denn dazu bei, dass es mir nicht gut geht. Ja? Da können wir dann die Frage stellen, was trage ich dazu bei, dass diese Wohlgesonnenheit Gottes bei mir in welcher Form auch nicht ankommt. Ja. Und da kann schon durchaus sein, wenn man eine falsche Konzeption hat davon, was Segen ist, eben Verfügbarkeit, ich soll reich werden oder gesund werden, was auch immer, und man einen gewissen Automatismus sieht, dann fühlt man sich ja zwangsweise dann ungesegnet oder von Gott verlassen oder was auch immer. Mhm. Oder im Gegenzug, man denkt, es muss doch so sein. Aber das, dadurch denken wir, wir hätten es in der Hand, wenn wir so denken, in welcher Form auch immer. Aber wenn es nicht verfügbar ist, kann ich mich fragen, wo hindere ich das? Oder wie geht es mir? Oder was sind die Komponenten meines Lebens, die zu diesem Gefühl
führen? Ja, vielleicht müssen wir uns grundsätzlich lösen von diesem materiellen Gedanken, der mit dem Segen oft verbunden wird.
Ja, yeah, sogar darüber hinaus, ja.
Verstehst, also da, glaube ich, müssen wir vorsichtig sein.
Vielleicht hilft es aber auch auf der geistlichen Ebene, dem Segen die Sünde entgegenzustellen. Und zwar Sünde auch als Containerbegriff jetzt für alles, was die ursprüngliche Schöpfungsabsicht Gottes zerstört. Der Segen hebt ja nicht die Sünde insofern auf, als wenn ich jetzt ein gesegneter Mensch bin von Gott, dass die Sünde plötzlich weg ist. Ja. Sondern es sind immer noch Einflüsse da von der Sünde dieser Welt, die mich in Form einer nicht von mir verursachten Schuld sozusagen belegt. Krankheit, Tod, alle die Dinge, die ich teilweise auch nicht beeinflussen kann, die mich als Sünde treffen, als Mensch. Ja. Und das Zweite ist natürlich, also wir haben beide Kräfte, die Sünde mit all ihren Auswirkungen und den Segen. Ja? Und wenn ich Sünde spüre und Krankheit und Tod oder Armut oder sonst was, dann heißt das nicht automatisch, dass der Segen nicht da ist. Nur das heißt, dass eben noch eine andere Kraft dann da ist. Ja? Aber ich halte es auch nicht für verkehrt, grundsätzlich in meinem Leben zu fragen, wo sind denn Ursache-Wirkungszusammenhänge? Und was für böse Dinge oder Unglück oder was habe ich denn selber verschuldet? Ich bin ja jetzt keine Marionette. Gewisse Dinge liegen ja auch in meiner Verfügungsgewalt.
Das ist oder andere verschuldet.
Oder andere.
Das kann auch Opfer sein.
Natürlich. Und da ist es durchaus möglich und auch sinnvoll zu fragen, wo liegen denn da die Ursache-Wirkungszusammenhänge?
Also mir fällt auf. Ich bin immer noch so bei dem Thema, das, was Gott dem Volk zuspricht, das hat ja auch so eine heilsgeschichtliche Perspektive. Ich segne dieses Volk in besonderem Maße, damit die anderen sehen, wer ich bin. So, wer ist denn dieser Gott? Oh, dieses Volk, dem geht's so gut. Ja, und die haben so eine Gerechtigkeit und so ein Miteinander. Wenn das Volk natürlich nicht gerecht ist und nicht so lebt, dann kann natürlich auch der Segen nicht. Das wäre dann eine Fehldarstellung. Ja. Im Gegensatz dazu hier, der Segen, den die Menschen aussprechen, der ist ja sehr vage, also beim aaronitischen Segen. Ja, da steht jetzt nicht, redet zu den Söhnen Israel und sagt, der Herr gebe dir Kühe und Ländereien und Nachkommen. Nee, also das ist so, ja, eigentlich ist der Segen Gottes Segen. Also der aaronitische Segen ist eigentlich sehr ähnlich dem, was wir am Ende des Gottesdienstes sagen. Ne? So ein bisschen poetischer vielleicht. Und den Rest, sagt Gott, mache ich dann. Ja. So, ne? Ich werde sie segnen. So ein bisschen auch wie, das entscheide ich dann.
Ja. Und damit stellst du ja praktisch, oder stellt derjenige, der jetzt, um nochmal zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, du hast ja die Frage mit dem Wünschen, darf man sich das gegenseitig zusprechen und so, ne? Vorhin behandelt. Damit stellt ja der Wünscher, der Wünschende, das in die, außerhalb seiner Verfügungsgewalt und sagt, ich stelle es in die Verfügungsgewalt Gottes, wie Gott er dich segnen, dann begleitet und, genau, und segnet. Von daher verstehe ich das als Wunsch und so sehe ich auch als Pastor Anfragen, wenn Eltern zu mir kommen, was ja auch öfter passiert, und das Kind, ihr Kind gesegnet haben möchten. Ja, dann mache ich das durchaus. Aber in meiner Vorstellung bin ich nicht derjenige, der den Segen spendet, sondern ich bitte Gott, das Kind zu begleiten und zu segnen und das Kind zu ihm zu führen. Und das Zweite wäre, für mich schließt das dann eben auch ein, dass die Eltern und das Umfeld dieses Kindes ihr Möglichstes tun, um dem Willen Gottes gemäß dieses Kind zu fördern und zur Lebenswirklichkeit, zur Verwirklichung zu verhelfen.
Also wir wollen nicht den Eindruck erwecken, als sei Segen nur im Alten Testament. Ich habe noch einen Text rausgesucht im Neuen Testament, nämlich in Epheser Kapitel 1. Das ist ein ganz klassischer Text, ab Vers 3. Und eigentlich geht das, es ist ein ganzer Zusammenhang, wo eigentlich genau erklärt wird, was da Segen ist. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und dann wird im Weiteren aufgezählt. Ja? Wir können es jetzt nicht alles lesen, aber da, er hat uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, Vers 5. Er hat uns begnadet in dem Geliebten. Wir haben, Vers 7, in ihm die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, Reichtum seiner Gnade. Gott hat uns wissen lassen, Vers 9, das Geheimnis seines Willens, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt ist, Vers 10. Dann Vers 11 schließlich, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Ja? Also das ist Segen jetzt im Neuen Testament, wie Paulus ihn erklärt. Ja? Geistlicher Segen fügt er noch hinzu. Ich finde es übrigens interessant, dass das griechische Wort im Neuen Testament für Segen Eulogia ist. Das heißt gute Worte, gute Wort. Ja? Ich spreche jemand anderem gute Worte. Also Gott redet gut mit
das
uns.
Das hast du im Lateinischen, das Benedicere dann
praktisch. Ja, genau,
praktisch, ne?
Da hast du das auch.
Gut sagen.
Ja, genau, gut sagen. Ja, genau, genau.
Ja. Benedikt. Ja. Und mir scheint es aber doch so zu sein im Neuen Testament, dass dieses Materielle in den Hintergrund tritt.
Genau. Ja?
Also das Land oder der Wohlstand, der spielt jetzt nicht mehr so eine Rolle, denn die ersten Christen, gerade auch in Jerusalem, hatten ja durchaus auch Probleme in dieser Hinsicht. Ja. Ja? Und trotzdem waren sie geistlich gesegnet von Gott.
Und trotzdem gibt es ein Land, das wir erben werden. Ja? Das ist natürlich das gelobte Land.
Richtig.
Ja, es wird also im Himmel ist.
Genau, eschatologisch verschoben sozusagen, genau. Ne, auf die Endzeit oder auf das Letzte dann sozusagen. Ja.
Aber das Ziel bleibt eigentlich das Gleiche. Eigentlich war das Land Israel nur ein Vorschatten, ein Vorgeschmack des eigentlichen Paradieses, das Gott durch seinen Segen wieder erreichen will.
Aber hier komme ich wieder bei diesen Worten, die wir jetzt gelesen haben, wiederum so als Hörender. Und so in mir klingen noch diese Worte des aaronitischen Segens noch nach. Mhm. In der Tat fand ich auch eine hilfreiche Bemerkung, nicht konkretisiert wird. Mhm. Ja? Da geht es ja um Gnade, Frieden, das Leuchten des Angesichts Gottes. Also da ist ja nicht ausformuliert, wie es sich ausgestaltet. Ja? Deshalb ist das auch immer aussprechbar. Und für mich ist da so die Frage, wenn ich auch diese Worte dann höre, dass alles eigentlich geschehen ist. Von Gottes Seite ist alles im grünen Bereich, ja? Sage ich mal so mit meinen Worten. Stellt sich mir persönlich so die Frage noch, was bedeutet das hinsichtlich meines Empfindens, dieses Segens, sei es jetzt durch Frieden oder durch Jesus Christus und dass ich heil bin in seinen Augen, angesichts den Aufs und Abs meines Lebens und meines Weges, ja, indem ich das empfinde oder womöglich nicht empfinde, indem mir das aus den Augen gerät oder wo ich auch sage, nein, Herr, wo bist du? Du bist ja gar nicht da, du segnest mich nicht, wie du vorhin gesagt hast, du bist gar nicht gegenwärtig. Also wo diese Worte auch an Kraft verlieren, so für mich, weil meine Situation eine ganz andere ist. Also damit verbunden so für mich die Frage, was bedeutet das subjektive Empfinden sowohl im Positiven, dass ich diese Worte mir zu eigen mache, die mir zugesprochen werden, sei es jetzt in dem Segen des Aaron oder auch hier, und merke, dass das trägt mich, das kräftigt mich, aber auch in den Momenten, wo diese Worte mir völlig aus den Augen geraten, ja, aus welchen Gründen auch immer, ja, man soll ja Verantwortung übernehmen, aber ich glaube, es gibt auch dieses Moment, wo bei aller Kausalität es keine Kausalität gibt für das, was ein Mensch empfinden kann an Dunkelheit oder an Schwierigkeit. Ja. Mhm. Da stellt sich mir die Frage, was bedeuten diese Worte in dieser Situation? Oder inwieweit können diese Worte in mir nicht mehr gegenwärtig sein, weil ich sie nicht sehen kann? Aber dennoch gibt es eine Dimension, in der ich trotzdem getragen bin. Obwohl es sich meinem Begreifen oder meinem Verstehen oder meinem Empfinden entzieht. Das habe ich mir so gedacht, als ich das so gehört habe. Also der Raum für das subjektive Empfinden des Menschen, der das empfinden mag oder vielleicht auch gar nicht, oder wo auch ungelöste Fragen da sind. Was bedeutet Segen Gottes dann? Dort, wo du das in aller Aufrichtigkeit gar nicht empfinden kannst. Und wie wird das da wirksam?
Und vielleicht ist es da wertvoll, einfach Kenntnis zu haben davon, dass Gott segnen will. Also er hat einen starken Segenswillen. Er möchte ja nicht fluchen oder er möchte nicht segnen. Er möchte ja zusprechen. Er möchte ja diesen Shalom, diesen Frieden vermitteln. Er möchte, dass wir das erleben. Vielleicht hilft es, das irgendwie im Hinterkopf zu speichern. Gott ist auf jeden Fall für mich, auch wenn ich ihn jetzt nicht spüre, wenn ich den Segen nicht so merke. Mir persönlich hilft auch, das ist ja ein interessanter Aspekt, dass die Bibel auch davon spricht, dass Menschen Gott segnen. Also dasselbe Wort im Alten Testament, Barak im Hebräischen, wird auch andersherum gebraucht, was uns völlig erstaunt. Ja, wie können wir Gott segnen? Das ist ja falsch rum, nach unserem Verständnis. Und die Bibel übersetzt meistens, also Luther übersetzt das immer mit Loben, Loben, Preisen. Mhm. Ja. Und wenn ich das jetzt mit dem Eulogia verbinde, dann würde ich sagen, ja, wir sprechen gut zu Gott. In dem Bewusstsein, er meint es gut mit uns und wir können dankbar sein für so vieles. Also würde ich das sehen, das ist eine Reziprozität auch da, eine Wechselwirkung, glaube ich. Segen. Wie empfindet ihr das persönlich? Am Schluss noch die Frage, was macht das mit euch selbst? Fühlt ihr euch gesegnet? Ihr könnt jetzt nicht Nein sagen, das ist schon klar.
Nach allem, was wir
müsstet ihr jetzt begründen. Genau.
Nee, aber ganz subjektiv gesehen, denke ich, darf man durchaus vom Segen in dankbarer Weise sprechen. Auch wenn das jetzt nicht für mich heißt, dass ich, wenn dann mal schlechtere Zeiten kommen, ich dann mich fragen muss, ob ich jetzt vom Fluch geschlagen worden bin. Aber
obwohl das manche Menschen tun. Ne?
Ist richtig, richtig. Das will ich jetzt mal abtrennen. Ja. Ich fühle mich durchaus sehr, sehr oft dankbar und spreche auch vom Segen Gottes, wenn ich in mein Leben schaue und wenn ich sehe, wie Gott im Alltag die Dinge fügt, wie er uns gesund erhält als Familie, was er für Dinge ermöglicht und einfach die... wenn ich sehe die Lebenssituation, die Gott einfach trägt und die sichtbar gesegnet ist, insofern, als es zu einer Verwirklichung und zu einer Lebensbejahung führt, in allen Bereichen, familiären Bereich, dienstlichen Bereich und im materiellen Bereich auch, ne? Wo ich einfach sagen kann, ich darf das persönlich ganz subjektiv als Geschenk dankbar aus Gottes Hand nehmen und ihm dafür auch die Rückmeldung geben, dass ich dankbar bin.
Ich glaube, ich persönlich erliege oft der Versuchung, den Segen nicht unbedingt so geistlich zu sehen oder im Zugewandtsein, was du beim 1. Mose gesagt hast, Gott ist den Menschen zugewandt, sondern eben in so alltäglichen Dingen, die gut laufen. Und dann frage ich mich natürlich, inwieweit ist es einfach nur... Also inwieweit verwechsel ich den Zufall, dass ich in diesem Land zu dieser Zeit lebe, mit dem, was eigentlich die Bibel über jedes Land und seit langer Zeit sagt. So, ja. Also würde ich jetzt im Jemen leben oder so, was wäre dann aus meinem Segen und aus meiner Dankbarkeit geworden? Ja, ich meine, Gott wäre immer noch für mich, aber hätte ich die Weitsicht und die Stärke, das zu empfangen? Ich möchte eigentlich noch mehr Sensibilität entwickeln für den Schatz, der jedem zugänglich ist im Segen Gottes.
Mhm. Ja. Also ich muss auch sagen, man ist geneigt, ich bin auch genauso geneigt, Segen zu sehr im materiellen Bereich zu sehen. Ja, wenn es einem da vielleicht nicht ganz so gut geht, dann denkt man, ja, vor allem, wenn man viel für Gott einsetzt, man kommt auch sehr stark in diese Kausalitätsgeschichte rein. Ja. Mhm. Ich mache da so viel für dich, lieber Gott, warum? Ne? Aber dann, wenn ich mich wirklich darauf besinne, was jetzt auch im Epheser hier steht, dann sage ich, was für ein Privileg, etwas von Gott zu wissen, Gott zu kennen und vor allem Vergebung zu empfangen. Ja, gerade dieses Bewusstsein der Vergebung von Schuld, ja, was ja auch in der Psychologie jetzt noch viel stärker zum Tragen kommt. Und was ja eigentlich von Gott erfunden wurde, muss man ja so sagen. Vergebung, ja, so Schuld kann erlassen werden. Das ist so ein Privileg, das zu wissen, ja, und eine Hoffnung zu haben, die über dieses Leben hinausgeht. Das ist schon ein Segen. Also größer kann es eigentlich gar nicht sein. Ja. Da ist all diese Kleinigkeiten, es sind eigentlich Kleinigkeiten, die wir hier auf der Erde haben. Ja. Die sehen wir zwar manchmal als Riesenberge, aber eigentlich sind es Kleinigkeiten im Vergleich dazu. Ja. Also so geht es mir zumindest. Hm.
Ein Israeli wurde mal gefragt, was hältst du von den Palästinensern? Und er antwortete, es kommt darauf an, um wie viel Uhr du mir die Frage stellst. Also, nach dem Motto, ist jetzt gerade eine Bombe rübergekommen oder nicht? Ja? Und so geht es mir vielleicht manchmal, so sinnbildlich gesprochen. Der Segen Gottes mag da sein, auf geheimnisvolle Weise, auf mich und in alle Welt. Und da sind auch nochmal auf vieles, was ich nicht durchdringen kann. Ja? Also wenn wir die Wirklichkeit an uns heranlassen, unsere und die der Welt, kann man schon viele Fragen auch stellen, wie Segen und Nicht-Segen in irgendeiner Art und Weise sich verdeutlichen. Ja. Aber wenn man all diese Geheimnisse so erstmal Geheimnis sein lässt, als etwas, was man nicht durchdringen kann. Für mich persönlich kommt es darauf an, worauf legt sich mein Augenmerk. Ja. Genau. Und je nachdem, wo mein Augenmerk hingelenkt ist, kann ich sagen, Baruch, wie du sagst, gesegnet seist du Gott, danke. Ja, auch in Augenblicken, in guten Gesprächen, beim Essen, beim Trinken oder beim Sonnenuntergang, dort, wo das Leben gedeiht. Mhm. Und es mag auch andere Augenblicke geben, wo ich das nicht sagen kann. Mhm. Aber was mich vielleicht trägt, ist, jenseits meines Sagens oder Nicht-Sagen-Könnens ist er da. Mhm. Und ich bin getragen. Und das gibt mir Kraft.
Danke für das Gespräch. Seid gesegnet. Und jetzt müssten wir eigentlich noch weiterreden, was wir so für konkrete Segnungen in unserem Leben erlebt haben. Es gibt ja sicher eine Menge, was wir erzählen könnten. Eigentlich müssten Christen sich ja darüber die ganze Zeit austauschen können, viel mehr, als sie es tun. Wo erlebt man den Segen Gottes tatsächlich?